Huch, jetzt bin ich euch mitten vor die Folge geplumpst. Ihr seid genau richtig hier bei Good Work und ich wollte ganz kurz euch was berichten. Die Uhr macht nämlich Tick-Tack und in wenigen Tagen ist es soweit und Good Work wird 6 Jahre alt. Und Tick-Tack macht auch übrigens der Zähler, denn der steht vor kurz einer 500.000 Downloads. Ich find's unfassbar. Für mich also ein Anlass, einmal richtig dolle Danke zu sagen. Euch Dankeschön, ihr lieben treuen Hörerinnen und Hörer, die ihr jede Woche oder zumindest ab und zu mal in Good Work reinschaltet. Und da habe ich 2 Nachrichten für euch. Zum einen gibt's in den Shownotes einen Link, da könnt ihr euch anmelden für den Good Work Newsletter. Dann verpasst ihr keine Folge mehr und ihr erfahrt noch ganz viel mehr, was rund um Good Work, was in dem Kosmos alles passiert. Spannende Links zu anderen Veranstaltungen, zu Büchern und so weiter. Und immer auch ein Gedanke zum drauf herumkauen. Alle 2 Wochen könnt ihr euch anmelden und ihr kriegt auch übrigens ein echtes Good Work Paper ganz gratis zum Download angeboten. Jetzt aber noch die 2. Nachricht. Wenn ihr so große Fans seid von Good Work, wenn euch das Format gefällt, tut mir einen Gefallen, abonniert es, erzählt es euren Freunden, denn jedes Abonnement macht uns ein bisschen unabhängiger von den Plattformen und ist die Grundlage dafür, dass wir weiterhin so tolle Knaller hier an den Start kriegen. Jede Woche für Woche. Übrigens seit 3 Jahren ohne eine einzige Pause. Das ist alles auch euch zu verdanken. Von daher, jetzt aber Lauscherchen auf den Ohren gelassen. Es geht los mit der Folge Good Work.
Wenn ein Unternehmen diesem Flexibilitätsdruck ausgesetzt ist und keine Regeln dafür hat, wie man damit umgeht, dann entsteht ein informelles Regelwerk, wie man damit umgeht, das dann aber keine Grenzen mehr kennt. Wir nennen das dann Guerilla-Flexibilität. Mhm. Ja, dass quasi kurzfristig der Kunde sagt, oh, und jetzt musst du aber kommen und jetzt musst du heimgehen. Mhm. Wir haben überhaupt keine Idee oder Regeln, wie Flexibilität gelebt wird, bis zu welchem Punkt es okay ist und wann aber auch nicht mehr.
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Hallo und herzlich willkommen bei Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julia Jankowski und ich begrüße euch hier zu einer neuen Runde in unserem Audiosalon, der echt in die Tasten haut. Und das wird unseren heutigen Gast freuen, denn er hat's mit der Bequemlichkeit, mit der Faulheit nicht so, schon mal gar nicht mit uns faulen Deutschen. Mit denen geht er arg ins Gericht oder auch nicht. Wir werden es in Erfahrung bringen, denn unser heutiger Gast ist Arbeitszeitexperte. Er berät Unternehmen und zwar vorrangig in der Industrie vom kleinen Mittelstand bis hin zum DAX-Konzern mit seinem Unternehmen rund um das Thema Workforce und Arbeitszeit. Und ja, da kommen natürlich so Themen wie Produktivität ganz zwangsläufig in seine Quere und deswegen hat er sich jetzt auch mal letztes Jahr die Mühe gemacht, ein Buch auf den Markt zu bringen, das es wirklich, finde ich, dringend gebraucht hat. Nämlich, um mal aufzuräumen mit all diesen Mythen und Erzählungen, die sich darum ranken, um unsere vermeintliche Bequemlichkeit oder nicht. Ich will es noch nicht spoilern. Das Buch heißt Die faulen Deutschen, Klammer auf, mit Fragezeichen hinten dran. Und ob wir wirklich faul sind oder wo denn der Hase im Pfeffer liegt, das wird er uns heute verraten. Guido Zander ist da und ich bin ganz froh, dass ich zwischen all den Medienauftritten, die er aktuell zu bewältigen hat, noch einen Slot gefunden habe. Guido ist Man of the Moment, kann man sagen. Zumindest seine Erkenntnisse sind wirklich wichtig und ich finde, das war mal dringend Zeit, dass wir 2 reden. Oder Guido, ich sage erstmal Hallo und herzlich willkommen bei Good Work.
Definitiv, Jule. Ja, freut mich auch, dass ich hier dabei sein kann. Habe ja auch das schon länger verfolgt und jetzt bin ich selber mal dabei und bin gespannt, was da jetzt so auf mich zukommt.
Was passiert. Und ja, also ich meine, im Moment ist ja wirklich, im Moment Ding Dong bist du, also egal wo ich hinschaue, Guido Zander beim WDR. Ich glaube, warst du nicht auch mal im ZDF irgendwo zu sehen und man liest und hört dich allenthalben.
Ja, Tagesschau 24 war dann jetzt eben am Samstag um 18.30 Uhr kommt auf RBB eine halbe Stunde zum Thema Kultur, Arbeitsmoral. Da hatte ich jetzt eine längere Aufzeichnung vorgestern, dann eben WDR-Interview, Spiegel Online-Interview und diverse andere Zeitschriften. Ja, also momentan ist tatsächlich Highlife in dem Thema.
Highlife. So, und jetzt gib doch mal zu. Hast du hier die Handynummer von Friedrich Merz und sag, komm, Friedrich, hau da nochmal so einen raus, dann läuft's bei mir.
Ja, natürlich steht er bei mir auf der Payroll. Nee, aber,
das denke ich
nicht. Nee, das kriegt er tatsächlich ganz alleine hin mit tatkräftiger Unterstützung von Markus Söder. Und insofern, ja, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, mir wäre es teilweise lieber, wenn solche Äußerungen nicht kommen. Dann hätte ich vielleicht zwar nicht so eine Konjunktur, aber es ist halt doch, ja, schwierig in manchen Fällen, ne?
Ja, wir lassen da noch ein bisschen den Cliffhanger. Wir sagen mal noch nicht, was wir hinter das die faulen Deutschen, Fragezeichen, ob wir da ein Ja oder ein Nein packen oder es kommt drauf an. Jetzt kommt aber erstmal eine Faulheits- oder Nicht-Faulheitsfrage an dich und mit der startet es immer, nämlich hier bei Good Work. Wie bist du denn heute in den Tag gestartet, lieber Guido?
Ich war heute Morgen tatsächlich noch beim Kunden in Vilsbiburg. Ich bin da quasi im Hotel aufgewacht, hatte dann um 8.30 Uhr einen Termin beim Kunden, jetzt bis 12.30 Uhr, habe mich ins Auto gesetzt, hierher gefahren und jetzt bin ich bei dir. Mhm. Also tatsächlich war alles hart getaktet.
Hart getaktet. Und wenn ich sage, wie bist du in den Tag gestartet? Ich nehme das wirklich ganz buchstäblich. Also bist du so jemand, der aus den Federn springt und sofort schon in Aktion tritt? Oder hast du vielleicht sowas wie ein Morgenritual oder so eine Gepflogenheit? Oder wie gestaltest du so die ersten, sagen wir mal, 30 Minuten des Tages?
Ja, tatsächlich. Also zwei Möglichkeiten. Entweder ich mache morgens eine kleine Sporteinheit. Ich mache dann manchmal so eine HIIT-Einheit, die da so 16, 20 Minuten dauert und den Kreislauf in Schwung bringt. Und das brauche ich tatsächlich auch, weil ich nicht so ein Morgenmensch bin. Und wenn ich das nicht mache, dann mache ich tatsächlich den Rechner an, aber dann lese ich auch erstmal so Nachrichten. Also dann schau mal auf LinkedIn drauf, schau mal ins Handelsblatt Morning Briefing rein oder irgendwie so Sachen. Also da prokrastiniere ich noch ein bisschen, weil so der direkte Start in den Tag ist tatsächlich schwierig. Ich kann dann eher am Abend nochmal gut arbeiten.
Ja, aber wie schön, dann hält dich der Sport vom Prokrastinieren ab. Also das muss man ja auch erstmal hinkriegen, dass man da sich nicht selbst wieder sabotiert, ja. Okay, gut. Richtig. Also ich habe dich ja schon hier ein bisschen gefeatured als den Arbeitszeitexperten. Es gibt wirklich einmal, kann man schon sagen, auch dein publizistisches Schaffen, ja, das Arbeiten in der Öffentlichkeit zu dem Thema, dem geht aber voran deine Beratungstätigkeit. Du bist Geschäftsführer der Beratung SSZ und wie ich sagte, ihr seid sehr viel in der Industrie unterwegs, nicht nur. Und wie oft kommt es vor, dass Unternehmen sagen, Herr Zander, was können wir denn mal machen, dass die Leute hier mal ein bisschen in die Hufe kommen, dass sie hier mal ein bisschen produktiver, effizienter werden? Also, du weißt schon, vielleicht nicht mit den Worten, aber die Key Message, wie oft wird die an dich herangetragen?
Eigentlich noch zu selten. Also, wenn man sieht, was in der Produktion tatsächlich los ist, wir haben nach wie vor Standardschichtmodelle aus den 80er, 90ern mit wenig Flexibilität. Und teilweise auch in einer Art, die extrem unattraktiv ist. Und mein Eindruck ist immer, dass in der Industrie sehr oft eine Lösungsvision fehlt, wie man es anders machen kann. Und da die Vision fehlt, sucht man erst gar nicht nach Lösungen. Das war tatsächlich auch einer der Gründe, warum ich dieses publizistische Verhalten an den Tag gelegt habe jetzt. Weil ich eben der Meinung war, ich möchte mal aufzeigen, dass es ein andere Wege gibt, als das, was man klassischerweise kennt. Aber tatsächlich ist das, was du sagst, richtig. Also die Unternehmen, die auf uns zutreten, kommen meistens mit einem Kombiproblem. Nämlich einerseits müssen sie flexibler werden, weil eben die Welt, wie wir sie kennen, hat sich ein bisschen verabschiedet. Und das hat alles enormen Einfluss auf das Thema Flexibilität. Ne? Also selbst wenn ich noch eine gute Auftragslage habe, kann es sein, dass meine Produktion steht, weil ein gewisses Teil in der Lieferkette hängt und so weiter. Ja, und das heißt, wir müssen uns tatsächlich, da muss man sich darauf einstellen, wir haben mal mehr und mal weniger zu tun. So, und jetzt kann man das natürlich auch so gestalten, dass das wieder einseitig auf die Mitarbeiter abfärbt. Und dann bin ich aber gleichzeitig unattraktiv, wiederum in Zeiten, wo ich doch an vielen Themen immer noch einen Fachkräftemangel habe, auch qualifikationsbezogen zumindest zurzeit noch. Und das ist tatsächlich der Punkt, wo die Leute dann auf uns zukommen oder die Firmen und eben sagen, wir brauchen eine Lösung, wir wollen flexibler werden, aber wir wollen zumindest nicht unattraktiver werden, wenn nicht sogar noch attraktiver. Und das ist tatsächlich auch der Sweet Spot, mit dem wir beraten.
Ist das ein Sweet Spot oder jetzt sind wir schon ziemlich tief oder ist das sogar schon fast eine kleine Paradoxie?
Es ist natürlich in gewissen Punkten eine Paradoxie. Das heißt, am Ende brauchen wir Kompromissbereitschaft von beiden Seiten. Aber ich würde sagen, die Kompromissbereitschaft bezieht sich auf die letzten 30 Prozent. Die ersten 70% kann man so gestalten, dass es tatsächlich, dass man Flexibilität so gestaltet, dass beide davon profitieren. Und klar, es hat dann Grenzen, ne? Wenn dann der Arbeitgeber sagt, ja, aber eigentlich wollen wir morgens um 5.55 Uhr den Leute anrufen und sagen, wir brauchen dich nicht. Und jetzt kommst du mal, bleibst du zu Hause und gehst ins Minus. Das ist natürlich schwierig von den Mitarbeitern zu erwarten. Im Umkehrschluss ist halt diese Haltung zu sagen, egal wie viel zu tun ist, ich bleibe im Unternehmen, weil ich nicht ins Minus gehen will oder sonst irgendwas, halt irgendwann auch schwierig. Ja? Also da muss man irgendwo den Mittelweg finden, dass beide Seiten das gerecht wird. Und da arbeiten wir eben viel mit Wahlmodellen und nicht Zwang und lebensphasenorientierten Arbeiten, um das mal so anzuteasern. Und das ist aus unserer Sicht eben auch der Königsweg, weil es gibt ja auch Mitarbeitende in Lebenssituationen, die gar nicht flexibel sein können. Da geht es ja gar nicht ums Wollen. Ne? Und wenn ich die dann in eine Sache reinzwinge, die gar nicht leisten können, wird es auch schwierig. Insofern, das ist so mal kurzer Teaser.
Ja, ja, okay, da kommen wir auf jeden Fall hin. Wir wollen ja von dir, wir werden ja nicht mit dem Problem hier aus dem Gespräch rausgehen, sondern idealerweise mit Ideen, wie es denn gut gehen kann. Ja, nicht mit der einen perfekten Lösung. Du hast es schon ein bisschen gerahmt und ich auch. Industrie ist dein Fokus oder kann man sagen überwiegend, aber das heißt, du quälst dich auch mit so Fragen rum wie Homeoffice, ja, nein, doch, vielleicht ein bisschen oder ist das eher nicht so dein Spielfeld?
Nee, das ist alles unser Spielfeld. Ne? Wobei man sagen muss, Industrie, Logistik, aber auch natürlich Healthcare, überall wo Schichtarbeit ist, da ist die Problemlösung deutlich komplexer. Also das heißt, da reden wir eher über ein Projekt, das wir machen, das bindet auch Kapazität bei uns. Die ganzen Homeoffice-Regelungen, Mobile Work, wie gestalte ich das, Zeiterfassungsprozesse, das läuft eigentlich fast eher in dem Coaching. Weil das ist eigentlich, ne, da gibt es Erfahrungswerte, da sagen wir würden es so machen oder was auch immer, da müssen wir kein Riesenprojekt draus machen. Ne? Also wir haben jetzt gerade so ein kleinerer Kunden, da war ich einmal einen halben Tag vor Ort, dann haben wir noch 5-6 Mal eine halbe Stunde telefoniert und haben da jetzt eine Vereinbarung, die für alle tragbar ist. Ne? Insofern ist das von der Gewichtung einfach anders.
Na schau, und wenn du auf LinkedIn guckst, denkst du, die Welt redet über nichts anderes. Aber so schön, dass wir das mal hier wieder ein bisschen einsortiert haben. Und beim Einsortieren gebe ich mir quasi selbst das Stichwort. Ich würde mit dir ganz gern über dein Buch beziehungsweise natürlich über die Inhalte sprechen. Und also erstmal an der Stelle schon mal dringende Kauf- und vor allen Dingen Leseempfehlung. Wunderbar aufbereitet, ganz, ganz viel Studien, die du herangezogen hast, auch aktuelle Datenerkenntnisse. Also nicht einfach nur eine Aneinanderreihung von Meinungen, sondern von Fakten. Und es startet ja schon mal damit, dass du ein paar gängige Mythen, die wir so in der öffentlichen Debatte jeden Tag wieder sehen, lesen, hören können, auseinanderklamüserst. Und zwar evidenzbasiert. Und da geht's ja schon mal mit einem Thema los. Und ja, ich fange mal noch nicht mit dem an, was ich mal irgendwie dazu meine, sondern fang du mal an, nämlich den Fachkräftemangel gibt es gar nicht. Das ist ja so ein, wie soll ich sagen? Also es gibt einmal die Fraktion, die erzählt von nichts anderem als vom Fachkräftemangel. Und dann gibt es natürlich wieder die Agnostiker und die Leugner, die sagen, die gibt's doch gar nicht. Was würdest du sagen?
Ja, das ist auch immer eine Frage der Betrachtung. Ne? Also grundsätzlich, absolut gesehen, werden wir weniger Arbeitskräfte haben als jetzt so. Ne? Mhm. Und dann gibt's ja immer die, gerade auch auf LinkedIn, die dann sagen, ja, ich muss doch nur coole Rahmenbedingungen haben und dann habe ich als Unternehmen keinen Fachkräftemangel. Und da sage ich, man muss unterscheiden zwischen einem betriebswirtschaftlichen Fachkräftemangel und einem volkswirtschaftlichen. Und es ist richtig, ich kann volkswirtschaftlich einen Fachkräftemangel haben, aber wenn ich mich betrieblich gut aufstelle, bin ich davon nicht betroffen, weil ich bin derjenige, wo die Fachkräfte hingehen und nicht derjenige, den sie verlassen. Ja? Und das ist mal die erste Einsortierung. Dass wir aber volkswirtschaftlich Fachkräftemangel haben werden, und ich sage bewusst haben werden, weil die Vorausberechnung von 2019 hat ja eigentlich gezeigt, dass wir jetzt schon viel, viel weniger Erwerbstätige haben müssten, als wir real haben. Und das ist tatsächlich deshalb nicht eingetreten. Einerseits, weil sich tatsächlich die Erwerbsquote, gerade auch bei Frauen, nach wie vor erhöht hat. Da kommen wir wahrscheinlich auch bei dem Thema Teilzeit nachher nochmal drauf.
Da kommen wir garantiert vorbei, genau.
Und zweitens aber, weil wir eben seit 2015 durch Syrer und Ukrainer eine stark überproportionale Zuwanderung hatten. Und wir tatsächlich mittlerweile bei den Syrern, als ich das Buch geschrieben habe, war 60%, ich glaube mittlerweile ist immer bei 65% eine Erwerbstätigenquote haben.
Im ersten Arbeitsmarkt, ja, das muss man einfach mal.
Im ersten Arbeitsmarkt, ja. Und bei den Ukrainern sind wir jetzt, glaube ich, bei 40% und auch Tendenz halt steigend. Und dass das noch nicht schneller geht, lag halt auch nicht zwingend an den Leuten, sondern teilweise bei vielen Hürden, bürokratischen Hürden, die Leute überhaupt in den Arbeitsmarkt zu bringen. Also Anerkennung von Berufen und so weiter. Und insofern ist es so, dass wir tatsächlich diesen ganz großen Fachkräftemangel bis jetzt gar nicht hatten. Trotzdem kennt jeder die Beispiele, wo auf einmal im Handel die Öffnungszeiten kürzer waren, das Lieblingsrestaurant einen Schließtag mehr hat und so weiter, wir sind Personalmangel. Das heißt, selbst wenn noch mehr Leute da sind, heißt das ja nicht, dass ich die richtigen Qualifikationen habe, um alles zu decken. Das heißt, wir haben in der Tat, obwohl das Arbeitskräfteangebot gleich geblieben ist, trotzdem spezifisch Fachkräftemangel gehabt. So, und jetzt kommt der Punkt, wo halt viele sagen, jetzt zum Beispiel, ich habe jahrelang von den Leuten gehört, oh, wir von den Unternehmen, wir finden keine Leute. Und jetzt kommen wir an den Punkt, dass alle sagen, boah, wir haben so viele Bewerber, wie lange nicht mehr, ne? Weil in der Industrie wird gekündigt und hier und da und überhaupt. Und jetzt habe ich das Gefühl, jetzt lehnen sich alle wieder zurück und jetzt kommt eben genau der Punkt, ja, wir haben doch gar keinen Fachkräftemangel mehr.
Genau.
Aber Fakt ist, das ist eine temporäre Entlastung des Systems, die wir jetzt durch die Insolvenzen und auch teilweise die Entlassungen haben. Aber ab jetzt, das sagt auch der Enzo Weber zum Beispiel ganz klar, ja, vom IAB, wir sind jetzt in dem Prozess, dass wir tatsächlich die 400.000 Leute pro Jahr mehr in die Abwanderung, in die Rente haben, als in den Arbeitsmarkt reingehen. Potenzial von Syrern, Ukrainer ist weitestgehend ausgeschöpft. Wir haben ja gerade auch eine politische Diskussion und Umfeld, wo es auch schwierig wird, sage ich mal, diese Umwanderung in dem Maß aufrechtzuerhalten. Und das heißt, wir kommen jetzt definitiv in die Situation, dass jedes Jahr 400.000 Leute weniger da sind. Das mag jetzt noch 2-3 Jahre gut gehen, wenn jedes Jahr 400.000 Leute entlassen werden, aber das wünschen wir uns ja eigentlich auch nicht. Aber irgendwann kommen wir an den Punkt, dass es eng wird. Und dann kommen wir zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Dann, sage ich mal, haben wir, wer ist der Letzte in der Nahrungskette? Ja, also die wirklich als attraktive Arbeitgeber wahrgenommen werden. Und das ist eine Mischung aus meiner Sicht aus Kultur, Arbeitszeit und Entgelt. Und das ist durchaus auch so, je weniger ich beim anderen habe, desto weniger muss ich mehr machen. Also habe ich eine schlechte Kultur, eine unflexible Arbeitszeit, dann muss ich halt quasi Schmerzensgeld zahlen, dass die Leute trotzdem bei mir arbeiten wollen. Oder aber ich mache im Kultur- und Sektor was und habe dann vielleicht tatsächlich, muss ich auch nicht die Spitzenlöhne zahlen. Ja, ist auch nachhaltiger.
Überspitzt könnte man sagen, wenn ich ein bisschen netter bin, muss ich weniger zahlen. Aber so geht die Rechnung natürlich auch nicht auf. Das wolltest du wahrscheinlich auch nicht insinuieren. Ich halte noch mal ein bisschen dagegen. Jetzt kommt der Punkt. Ich habe, glaube ich, vor, weiß ich nicht, ein Dreivierteljahr oder so mal auf LinkedIn einen Post gemacht. Den Fachkräftemangel per se gibt es nicht. Und ich glaube, das geht ja auch so ein bisschen in deine Richtung. Denn wir erleben ja, wie du richtig sagtest, eine ja wahrscheinlich schwer zu verdauende Gleichzeitigkeit von auf der einen Seite Branchen, Industrien, die da niedergehen und vermutlich auch nicht mehr reanimiert werden oder animiert werden können. Es gibt ja schon so diesen bösen Begriff der aktiven Sterbehilfe, der da betrieben wird in bestimmten Industrien. Und da haben wir nun wirklich überhaupt keinen Fachkräftemangel. Im Gegenteil, da haben wir Menschen, die da rauspurzeln aus dem System. Und wir haben auf der anderen Seite Engpassindustrien, also Industrien, Zweige, Branchen, Handwerk, in der Pflege, Healthcare, klar. Im öffentlichen Dienst, wo wir sagen, diese Löcher kriegen wir definitiv nicht gestopft. Und jetzt ist es ja nur so, das lässt sich ja nicht einfach so saldieren. Wir können ja nicht sagen, ich mache jetzt aus dem hochklassig, hochdekorierten ehemaligen Marketingmanager in einem großen Automobilkonzern auf einmal die Tiptop-Pflegekraft. Das funktioniert ja nicht aus verschiedenen Gründen. Wie gehst du mit dieser, also wie argumentierst du da in dieser Gleichzeitigkeit?
Ja, ich glaube, was in jedem Fall notwendig ist, dass jede Branche für sich über Automatisierung nachdenkt und Produktivitätssteigerung, dass wir quasi den Output halten mit weniger Leuten. Das wird unumgänglich sein, ne? Und das heißt auch, was weiß ich, in der Pflege, ich meine, ob das jetzt dann Roboter sind, aber halt mehr Unterstützung oder anders auch Prozessoptimierung kann ja auch helfen, ne? Dass momentan werden ja unglaublich viele Zeiten in der Pflege für Dokumentation verschwendet, ne, die nicht mehr am Patienten geleistet werden und so weiter. Also da kann man, glaube ich, viel machen in der Produktion. Wir haben zum Beispiel einen unserer Kunden, die haben es jetzt geschafft, dass 80% ihrer Maschinen mehr als 8 bis 12 Stunden bedienerlos laufen können. Ja, das heißt, deutlich weniger Personalbedarf, und uns gelingt es dann noch zu sagen, die Leute können selbstständig per App entscheiden, wann sie wieder reinkommen, irgendwelche Puffer auffüllen oder entleeren. Das heißt, wir haben plötzlich Gleitzeit in einem vollkontinuierlichen Schichtsystem. Mhm. Ja, also, und der Schlüssel ist schon ein Stück weit Technik und KI, aber trotzdem laufen wir noch in ein anderes Thema rein, und das ist nämlich das Thema Qualifikation, weil was wird durch Automatisierung ersetzt? Die eher einfachen Tätigkeiten. Mhm. Ja, also auch durch KI die ganzen Standardanfragen, so ne, Verkehrsrechtsprechung zum Beispiel, ich habe ein Verkehrsdelikt oder so, ich glaube, das wird in sehr naher Zukunft eigentlich fast nur noch über KI laufen, weil das alles Standardverfahren sind. Und gleichzeitig werden wir einen erhöhten Fachkräftebedarf haben im Thema, wer kann denn diese Automatisierung überhaupt entwickeln, produzieren, installieren, warten. Und das heißt, wir werden da noch eine größere Schere kriegen zwischen wirklichen Fachkräften, ausgebildeten Fachkräften und Leuten, die einzelne Hilfstätigkeiten machen. Und das trifft halt gleichzeitig auf ein Bildungssystem aktuell, wo jedes Jahr seit 20 Jahren kontinuierlich 6% der Leute ohne Schulabschluss quasi ins Berufsleben und ja nahezu in die Sozialsysteme entlassen werden. Und diese ganzen Dinge, die passen halt überhaupt nicht mehr zusammen.
Die passen nicht. Und das ist jetzt, sagen wir mal, die Perspektive einmal volkswirtschaftlich oder auch aus Sicht der Unternehmen. Ich setze mir jetzt nochmal die Brille des Arbeitnehmers auf, der jetzt vielleicht betroffen ist von so einer Entlassungswelle. Und für ihn muss sich das, oder für sie muss das doch zynisch klingen in den Ohren, wenn die immer wieder diesen Fachkräftemangel um die Ohren gehauen bekommen. Ich selbst lese, höre, spreche mit Menschen, die nicht nur zig, sondern zum Teil 100 Bewerbungen schreiben und partout keinen Job finden. Also das ist verdammt schwer auszuhalten, diese.
Gleichzeitig sind sie noch faul.
Und dann müsste ich noch anhören, ich bin faul. Also das ist doch wirklich ein Schlag ins Gesicht für die Menschen, die genau auf der anderen Seite stehen. Und da einfach zu sagen, ein bisschen Upskilling kann ja da auch nicht die Lösung sein, oder?
Nee, also ganz ehrlich, das sind auch so grundlegende Probleme, da habe ich aus dem Stand auch keine Lösung. Ne? Also wenn Leute nicht da sind, sind sie nicht da. Wir können die ja nicht produzieren. Ne? Also das Problem ist ja vor 30, 40 Jahren entstanden.
Gibt ja so Ideen. Wir kennen ja Parteien, die solche Fantasien haben, aber das ist ein anderes Thema.
Ja, genau. Ne? Also die wenigen, die da sind, müssen halt mehr machen. Ne? Und das sind halt, da kommen wir ja noch drauf. Das sind einfache lineare Überlegungen, die halt in der Realität nicht die Wirkung entfalten werden, die man sich erhofft. Ja. Und von daher, wir müssen uns darauf einstellen, dass wir schon ein paar schwere Zeiten haben werden. Das wird sich nicht vermeiden lassen. Die Rahmenbedingungen sind so.
Aber, und deswegen, ich komme nochmal damit, mit dem Mensch, der jetzt betroffen ist von der Entlassung, dieses, ich sag mal bewusst, Narrativ, was da so entsponnen wird, so nach dem Motto, wir haben den Fachkräftemangel und deswegen wird jeder, der seinen Namen vorwärts richtig schreiben kann, einen super Job finden, ist ja auch, also realitätsfremd, ist ja komplett vorbei. Ja.
Also das, ich ganz ehrlich, das habe ich meinen Töchtern vor 2, 3 Jahren auch noch erzählt. Ich war der festen Überzeugung, dass das so sein wird, dass jeder, der qualifiziert ist, auch einen Job finden wird. Jetzt hängt es tatsächlich schon sehr stark davon ab, was du machst. Also ich glaube, aus heutiger Sicht würde ich sagen, wer eine Jobgarantie haben will, muss irgendwas tun, was Menschenhände tun können und nicht so schnell durch Maschinen ersetzt werden. Also nicht irgendwie rumphilosophieren, sondern wirklich Arbeit, ne? Zimmermann, Elektriker, Mechatroniker, ne? Ein Dachstuhl wird sich auf lange Sicht, glaube ich, nicht automatisiert aufsetzen lassen. Das ganze Thema Elektrik und so weiter, die sind auch jetzt gesucht. Also die sind seit Jahren gesucht und die sind immer gesucht. Ne? Instandhalter, die eben die automatisierten Anlagen instand halten. Also das sind alles Berufsbilder, ne? Immer mit aller Voraussicht. Ich sage, heute würde ich sagen, die haben
wir reden in 2 Jahren.
Die haben wahrscheinlich mehr Zukunft als irgendein Sachbearbeiter, der Betriebswirtschaft studiert hat und irgendwelche Standardarbeiten macht. Ne? Also ich glaube, das verschiebt sich auch gerade dieses früher, es musste immer das Studium sein und dann hast du automatisch einen guten Job und eine hohe Bezahlung. Ich glaube, das wird sich in den nächsten Jahren ein Stück weit drehen.
Ja gut, das haben Sie jetzt schon. Wir haben die höchste Arbeitslosigkeit, die wir je gemessen haben. Und ja, gut. Also das heißt, der Fachkräftemangel gibt es, vielleicht nicht für jede Branche. Und er wird spürbar, vor allen Dingen dieser volkswirtschaftliche Fachkräftemangel, auch nochmal danke für die Differenzierung, wird spürbar jetzt so richtig durchschlagen bei uns. Und dann könnte man ja zum zweiten Thema kommen oder zur zweiten These, die man ja auch immer wieder hört, nämlich, ja gut, wir müssen einfach halt die wenigen, die da sind, dann ein bisschen mehr arbeiten, ein bisschen mehr in die Hände spucken. Und nicht nur das, sondern sie müssen auch noch smarter arbeiten. Also work smart, not hard, und vor allen Dingen die da sind, wirklich ordentlich Produktivität an den Tag legen. Was sagst du dazu, lieber Guido?
Ja, und das ist eben, also jetzt gerade wenn ich mal auf diese Diskussion komme, alle eine Stunde mehr, die ja gerade sehr, sehr aktuell ist. Und der Punkt ist, ich glaube, wir haben tatsächlich kein Arbeitszeitvolumenproblem. Wir haben in den letzten Jahren Höchststände gehabt an aller Arbeitszeit, die durch Erwerbstätige geleistet worden ist. Und da sind ja noch nicht mal die ganzen unbezahlten Überstunden dabei, die ja in diese ganzen Statistiken alle gar nicht eingehen. Sondern wir haben ein Verteilungs- und Einsatzproblem. Also im White-Color-Bereich, in den Verwaltungsbereichen glaube ich tatsächlich, dass es unglaublich viele Dinge gibt, die da getan werden, die man nicht tun müsste. Andere Berufe haben das schon so genannt, man ist beschäftigt, aber beschäftigt heißt ja noch lange nicht, dass man auch produktiv wirksam wird, ne? Und eben das sind diese Meeting-Kulturen, diese ausschweifenden, das halt, sage ich mal, auch teilweise überbordendes Controlling und Bürokratie, wo irgendwie drei Leute sitzen, um zu überwachen, ob einer richtig arbeitet, um es mal ganz provokativ zu sagen. Also das sind einerseits Punkte, wo ich sage, lass uns doch mal drüber reden, wie wir Arbeitszeit sinnvoller verwenden können. Und der zweite Punkt ist, und das betrifft jetzt eher die operativen Bereiche, jetzt kommen wir zu dem Bereich Flexibilität. Wir haben nach wie vor in 8 von 10 Unternehmen starre Schichtpläne. Das heißt, diese Schichtpläne sorgen dafür, dass unabhängig vom Bedarf in der Früh-Spät-Nachtschicht immer die gleiche Anzahl Leute da ist. Und dann habe ich viel zu tun oder habe ich wenig zu tun. Und gerade in Schichtsystemen mit 40 Stunden, die sind so getaktet und auch so anstrengend, dass die Leute sagen, ich habe ja gar keinen Bock, Zusatzschichten zu machen. Das heißt, ich vermeide, nach Hause zu gehen, weil dadurch komme ich ja ins Arbeitszeitminus und in den Sollvorgabe, dass ich irgendwann wieder eine Zusatzschicht machen muss, damit ich überhaupt meine Arbeitszeit leiste. Mhm. Das heißt, die Leute bleiben im Unternehmen unabhängig davon, ob ich es brauche oder nicht.
Was zu tun ist oder nicht. Also das heißt, diese Schichtmodelle, wird ja oft so dieser Begriff verwendet, die atmen nicht. Ja, also die gehen eben nicht flexibel damit um. Ich frage mich, woher kommt diese Beharrungstendenz? Ist der Leidensdruck in den Unternehmen noch nicht groß genug? Wer hält daran so fest? Sind es die Unternehmensentscheider, die Führungskräfte? Sind es die Mitarbeitenden selbst, die sich vielleicht ihr Leben auch so, ihre Strukturen so eingerichtet haben? Also müssen ja jetzt nicht so tun, als ob das was Schönes wäre.
Alles gleichzeitig. Ne, alles gleichzeitig, aber sie sind halt sehr einfach zu verwalten. Ne? Hier kann ich auch mit Excel planen. Und dieses Ding, mit dem wir beraten, da brauche ich halt eher so schon Workforce-Management-Systeme.
Ne? Ach so.
Um das zu machen mit Workflows. Ich beantrage eine freie Schicht oder eine Zusatzschicht und so weiter. Ne? Und was ich gerade noch sagen wollte, ist eben, was ja momentan passiert ist, ich bezahle die Arbeitszeit, die ich nicht brauche. Und wenn viel zu tun ist, frage ich auf freiwilliger Basis, wer möchte zum Beispiel noch am Samstag reinkommen. Da locke ich noch mit einem Zuschlag. Das heißt, ich bezahle manche Stunden eigentlich 2,5-fach. Ja, und deshalb sagen wir, es ist doch viel besser zu sagen, wir können atmen. Und sagen wir, zum Beispiel machen wir solche Datenanalysen und stellen dann fest, was weiß ich, im Durchschnitt habt ihr momentan 2 Lehrstunden pro Woche pro Mitarbeiter. Mhm. So. Dann lasst uns doch die Arbeitszeit um eine Stunde reduzieren, Belastung reduzieren, attraktiver werden, im Tausch dagegen. Aber sagen wir, dafür müsst ihr flexibler werden. Das heißt, durch die eine Stunde entstehen freie Tage im Schichtplan, ja, die ich dann nutzen kann oder nicht nutzen kann, wo auch die Leute wiederum die freien Tage untereinander tauschen können. Sagen, jetzt dieser freie Tag fällt auf Mittwoch, ich hätte aber gern den Dienstag frei, suche mir jemanden, mit dem ich tausche. Das heißt, die Basis für Flexibilität sind Lücken im Schichtplan. Ja, cool. Und dann lasse ich quasi die Luft aus dem System raus. Die Stunde, die ich herschenke, da schenke ich eigentlich dann Dinge her, wo die Leute momentan da waren, obwohl ich sie nicht gebraucht habe.
Genau.
So, und jetzt kommen wir zu dem Vorschlag, wir arbeiten eine Stunde länger in einem volatilen Umfeld. Diese lineare Logik, ich mache eine Stunde mehr und steigere dementsprechend prozentual auch meinen Output, die funktioniert ja nur in einer Welt, wenn ich 100% oder sogar 110% ausgelastet bin. Nur dann werde ich die Stunde ja auch sinnvoll verwenden. Nehmen wir jetzt nur mal das Beispiel, 40% meines Jahres bin ich im Normalbetrieb, da arbeite ich ganz normal, da muss ich nicht weniger, nicht mehr machen. Aber jetzt bin ich 30% im Jahr, wo ich sage, da brauche ich eigentlich mehr und 30% weniger. Wenn ich jetzt in dieser Situation, die ja noch nicht sehr volatil ist, sage, wir erhöhen die Wochenarbeitszeit um eine Stunde, sagen wir jetzt von 40 auf 41 Stunden, dann habe ich die Situation, dass ich 70% des Jahres diese eine Stunde mehr habe und auch bezahle, obwohl ich sie nicht brauche. Und nur in 30% der Fälle überhaupt sinnstiftend einsetze. Das heißt, was überhaupt nicht gesehen wird, ist dieses volatile Umfeld. Diese linearen Logiken funktionieren nur in einem Vollauslastungsszenario. Und das erlebe ich bei keinem Kunden. Das gibt so ein paar Boombranchen, ja, die haben dann Anlagen, die kontinuierlich durchlaufen, die könnten auch mehr produzieren. An so einer Stelle könnte das eventuell helfen. Nur wenn ich dann in einem vollkontinuierlichen Schichtplan bin, die mit 40 Stunden schauen schon furchtbar aus. Mit 41 Stunden, es gibt ja auch Studien, habe ich ja auch in meinem Buch erwähnt, die sehr deutlich den Zusammenhang zeigen, dass gerade im Schichtbetrieb bei Arbeitszeiten jenseits der 40 Stunden die Krankenquoten überproportional ansteigen.
Das ist ja nochmal ein anderes, genau, nochmal ein anderes Thema.
Es bleibt dann netto nochmal weniger von der Arbeitszeit übrig, wenn die Krankenquote steigt. Und eben je länger die Arbeitszeiten sind, desto eher muss ich auch davon ausgehen, dass meine Produktivität sinkt, weil ich halt, was weiß ich, eine hohe Produktivität vielleicht 35 Stunden durchhalte, aber eben nicht mehr 41. Und wenn man diese ganzen Dinge aufsummiert, dann kann es Szenarien geben, die habe ich ja im Buch auch mal durchgerechnet und gezeigt, wo ich durch ein oder zwei Stunden mehr Bruttozeit am Ende netto weniger rauskriege, weil so viele gegenläufige Effekte sind. Und das ist eben genau der Punkt, weshalb ich sage, das ist eine total irrsinnige Diskussion, die wir da gerade führen.
Ja. Also da komme ich voll in die Steuerprogression mit meinen Modellen.
Genau so ist es.
Genau, also im Moment, sehen wir.
Und die kommt ja auch noch dazu. Leute motiviert sein, diese Stunde mehr zu machen, wenn sie dann im Prinzip noch in die Progression kommen, um netto so gut wie gar nichts rumkommen?
Okay, dann haben wir
zum Thema Motivation.
Dann haben wir los, Guido. Dann haben wir eine Stunde mehr gearbeitet und weder kommt mehr Produktivität noch mehr Kohle rum. Also das ist ziemlich... Wir würden es, glaube ich, Bullshit nennen. Wir sehen ja tatsächlich, dass ganz viel Anwesenheitsgratifikation noch gezahlt wird, also dass Stunden bezahlt werden oder angereizt werden durch solche Systeme, die einfach schlicht abgesessen werden. Deswegen meine Frage, wer hält an so einem Irrsinn eher fest? Die Mitarbeitenden oder die Unternehmen?
Interessanterweise teilweise beide Seiten.
Ach.
Bei den Unternehmen sind es vor allem die Unternehmen, die halt, sag ich mal, in den 60er oder Unternehmer, die in den 60er, 70er Jahren so sozialisiert worden sind, wo halt stetiger Aufschwung war und jede Stunde, wir haben uns die türkischen Gastarbeiter ins Land geholt, weil wir mehr Arbeitskräfte gebraucht haben und jede Stunde, die man da investiert hat, war halt mehr. Ne? Und das ist ja, ich sage immer, das ist die Viel-Hilft-Viel-Fraktion. Ne? Also wir schmeißen alles mit so und so. Und ich habe das Gefühl, dass bei vielen noch nicht angekommen ist, dass mehr gleich mehr die Gleichung nicht mehr funktioniert in einem volatilen System, in dem wir uns jetzt bewegen, VUCA-Welt, wie auch immer man das nennen mag. Und das ist tatsächlich bei vielen nicht angekommen. Im Umkehrschluss erleben wir das schon auch bei den Arbeitnehmervertretern, wenn wir sagen, wir wollen Flexibilität haben und machen wir uns nichts vor, wenn ein Arbeitgeber von Flexibilität redet, meint er was ganz anderes, wie wenn Arbeitnehmer von Flexibilität reden. Ja, dann kriegen die sofort Angst und sagen, oh, ne, ganz, ganz schlimm. Und ja, ne, so ein starrer Schichtplan hat schon Vorteile. Ich habe eine gewisse Planbarkeit. Ja, ich kann den theoretisch 4 Jahre in die Zukunft ausrollen und weiß, an welchem Tag ich welche Schicht habe, wann ich frei habe. Und man hat ja auch gerade die älteren Kolleginnen und Kollegen, die sind ja so sozialisiert worden, dass sie quasi ihr Leben um diesen Schichtplan planen. So, die sind das so gewöhnt. Die haben ihre ganze Lebenssituation, Betreuungssituation darauf abgestimmt und jetzt kommt der blöde Zander daher und sagt, wir wollen das jetzt flexibilisieren.
Ja, und plötzlich ist Fadi mittags schon zu Hause. Der stört, der ist ja im Weg, Guido, und du bist es schuld.
Genau, das hören wir ganz oft. Was bringt es mir, am Dienstag frei zu haben?
Bringt
ne?
es
so,
mir.
So, ne? Ja. Und das sind eben so die Themen, die wir dann an der Seite auch haben. Also was wir versuchen ist, in unseren Projekten den Einfluss auf die eigene Arbeitszeit zu maximieren. Also dass die Leute sagen können, so wie ich es vorhin gesagt habe, ich kann eine Schicht tauschen, ich kann mir eine Schicht wünschen, ich kann eine Verfügbarkeit angeben und sagen, an dem Tag hätte ich gern lieber die Spätschicht, nicht die Frühschicht oder eben da kann ich gar nicht und so. Und unsere Erfahrung ist, je mehr die Leute das Gefühl haben, durch Einfluss auf die eigene Arbeitszeit reaktiv auf private Dinge auch mal reagieren zu können. Also zum Beispiel in dieser Schichtplanlogik muss ich den Arzttermin 6 Wochen vorher ausmachen, weil da weiß ich, wann ich Früh- und Spätschicht habe und so. In einer Einfluss auf die eigenen Arbeitszeitlogik ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das kurzfristig hinkriege, weil ich sage, der Arzt hat jetzt zwar am Vormittag den Termin, aber da hätte ich Frühschicht. Und jetzt schaue ich, dass ich die noch wegkriege und kann trotzdem zum Arzt gehen, höher. Und wenn die Mitarbeitenden diese Erfahrung machen, dann wird das Thema Planungssicherheit irgendwann nicht mehr so wichtig.
Ja.
Aber trotzdem, die bekannten Bilder sind halt im Kopf und man kann sich erstmal überhaupt nicht vorstellen, sowohl Arbeitgeber- als auch arbeitnehmerseitig, dass es anders funktionieren könnte. Aber wir haben mittlerweile viele Praxisprojekte, wo wir es umgesetzt haben, wo wir gezeigt haben, das funktioniert.
Und es ist ja eigentlich ein Wahnsinn. Man versucht ja durch diese, wenn man mal von ein bisschen von oben drauf schaut, also oder von der Seite drauf schaut, versucht man ja durch diese vermeintliche Planbarkeit auszublenden, dass die eigentliche Komplexität durchs Fenster von draußen reinkommt. Also die kriege ich ja nicht ausgesperrt. Nur dadurch, dass ich meine Schichtmodelle starr halte und planbar vermeintlich mache, ist ja das, was mich wirklich in die Komplexität zwingt, kommt ja von aus dem Markt, von Kundengeschehen, von was weiß ich, Lieferprozessen und so weiter, wo ich ja nur einen sehr bedingten Einfluss drauf habe und weiß ja auch nicht, was da verhandelt wird. Ja.
Das ist ein super Stichwort, weil ich sage immer, Wasser sucht sich seinen Weg. Ja. Wenn ein Unternehmen diesem Flexibilitätsdruck ausgesetzt ist und keine Regeln dafür hat, wie man damit umgeht, dann entsteht ein informelles Regelwerk, wie man damit umgeht, das dann aber keine Grenzen mehr kennt. Wir nennen das dann Guerilla-Flexibilität. Mhm. Ja, das quasi kurzfristig der Kunde sagt, oh, und jetzt musst du aber kommen und jetzt musst du heimgehen. Mhm. Wir haben überhaupt keine Idee oder Regeln, wie Flexibilität gelebt wird, bis zu welchem Punkt es okay ist und wann aber auch nicht mehr. Mhm. Oder wie ich Flexibilität anreize. Ja, wir haben ein Anreizsystem für mehr Arbeit, ja, für ungesundes Arbeiten und mehr Arbeit. Da haben wir Anreizsysteme ohne Ende, weil wir in Deutschland jede Belastung nicht mit Entlastung, sondern mit Geldzuschmeißen beantworten. Mhm. Ja, und dadurch entstehen dann wieder Folgekosten durch Belastung und Krankheit und so weiter. Wir müssen da ganz anders denken.
Ich glaube, was auch schon mal helfen würde, während wir so sprechen, wenn man auch mal überlegt, dass du hast es schon angedeutet, dass wenn Unternehmen von Flexibilität sprechen, dann meinen die ja eigentlich sowas wie marktgerecht situativ reagieren können. Ja, also da an der Stelle adaptiv die Produktionskapazitäten und die Wertschöpfung irgendwie anzupassen. Wenn der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin von flexibel spricht, meinen die eigentlich autonom. Das ist ja ein Unterschied. Ja, also die wollen
autonom
gerne die
und
Dinge.
Auf persönliche Bedürfnisse.
Ganz genau. Auf meine autonom. Ich möchte es gern so machen, wie ich möchte. Und deswegen reden beide Parteien über das Gleiche, ohne das Gleiche zu meinen. Nur das gleiche Wort.
Und wo ich vorhin gemeint habe, da gibt es eine Schnittmenge. Ich kann sehr wohl sagen, ich habe einen Rahmen für betriebliche Bedarfe und innerhalb dieser Bedarfe ermögliche ich den Leuten, so flexibel wie möglich zu sein. Und ja, da bin ich im White-Color-Bereich, wenn ich sage, ich habe für mich einen persönlichen Arbeitsvorrat, egal ob ich den um 8 oder um 10 oder ob ich am Montag 10 Stunden arbeite und Dienstag nur 7, da habe ich ganz andere Freiräume als in der Produktion, wo eine Maschine rund um die Uhr betreut und bedient werden muss. Ja, aber auch da zum Beispiel, aber das fängt dann schon damit an, mache ich wirklich eine getaktete Fertiglinie oder überlege ich mir als Unternehmen, dass vielleicht eine Inselfertigung mit Puffern zwischendrin das viel bessere Modell ist, weil ich dann quasi über die Puffer auch Flexibilität herstellen kann. Ja, es kann mal jemand eine halbe Stunde später kommen, so, und solange der Eingangspuffer nicht voll läuft, der Ausgangspuffer nicht leer wird, können wir uns selber aussteuern. Und das heißt, wir müssen auch in der Produktion vielmehr den Faktor Mensch mitdenken. Und das war in der Vergangenheit reine Technologie, Getaktung und Materialflusssteuerung. Mhm. Das sind alle Managementlehren der Produktion, beziehen sich rein auf Technik und Materialfluss. Der Mensch hat sich immer anzupassen. Und aus meiner Sicht muss man den Menschen zukünftig in Produktionsprozessen mitdenken.
Das finde ich ein ganz tolles Stichwort. Da gehen wir auch, ich verspreche es gleich nochmal drauf ein. Ich mache mir meinen berühmten Knoten ins Taschentuch. Ich hatte ja hier den Zeitforscher Jonas Geißler zu Gast und der sprach auch darum, dass wir unsere Arbeitswelt vertaktet haben. Verwies dann nochmal auf Modern Times von Charlie Chaplin und dass es doch einen Unterschied gibt zwischen Rhythmen und Taktung und dass wir vielleicht mal wieder ein bisschen mehr dahin kommen und das geht genau in die Richtung, was du sagst, über Rhythmen statt über Takt in der Arbeitswelt nachzudenken. Durchaus oder vielleicht sogar gerade im produzierenden Gewerbe. Aber gucken wir nochmal vielleicht auf eine Reizvokabel, die ich dir gerne auch nochmal als Appetithappen hinwerfen will, nämlich
eine
Ahnung. Du hast eine Ahnung, oder? Wie schaust du auf die Vier-Tage-Woche? Ich traue es mich kaum zu sagen. Achso,
nee, ich hätte jetzt tatsächlich auf Lifestyle-Teilzeit
gedacht. Ah, das aber, kommt, da kommen wir auch noch zu.
Dachte ich mir. Ja, die Vier-Tage-Woche war ja im Grunde genommen genau dieselbe Hype-Thema, nur diesmal von der anderen Seite. Ne? Und auch da kann man sagen, ich habe da ja auch ein ganzes Buch drüber geschrieben, weil man da eben durchaus mehr zu sagen hat, war die Debatte mehr als undifferenziert und oberflächlich. Es fängt ja schon damit an, dass nie differenziert wurde, was meine ich eigentlich mit Vier-Tage-Woche? Ja, ist es die bei vollem Lohnausgleich? Ist es ohne Lohnausgleich? Dann ist es nicht Deutsch,
Teilzeit.
Das ist Teilzeit. Ne? Oder verteile ich Wochenarbeitszeit auf 4 Tage um, um diesen zusätzlichen freien Tag zu machen? Oder ist es, da sind ja alle Grautöne zwischendrin möglich, ne? Und da wurden ja auch diese ganzen Studien völlig viel interpretiert. Also sowohl in Deutschland als auch in der UK, diese Studie zum Beispiel, hatte als Ergebnis, dass alle Teilenden im Unternehmen im Durchschnitt nicht eine 4-Tage-Woche realisiert hatten, sondern eine 4,5-Tage-Woche. Das heißt, alle positiven Effekte, die man erzielt hat, sind im Durchschnitt mit einer 4,5-Tage-Woche erreicht worden. Und das kann ich auch extrem gut nachvollziehen, weil zum Beispiel bei diesen ganzen Berechnungen, was ist der Sweet Spot, lande ich auch zum Beispiel in der Produktion irgendwo eher bei 36 Stunden, weil das ist genau dieses, wo ich sagen kann, da kann ich bis 45 Stunden hochgehen, habe also so einen richtigen Puffer nach oben, ohne dass ich komplett in die Überforderung gehe und kann aber auch mal irgendwie nur 27 Stunden die Woche arbeiten. Wenn ich das auf Basis von 40 Stunden mache, bin ich sofort bei 48 Stunden, Grenze Arbeitszeitgesetz, schon wieder sehr anstrengend und so weiter. Und deshalb sage ich einfach, diese 4,5-Tage-Woche, das sind ja auch im Schnitt 23 freie Tage, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Mhm. Ja, und wenn ich dafür die Flexibilität habe, in Wochen, wo viel zu tun ist, 5 Tage zu arbeiten und in Wochen, wo wenig zu tun ist, vielleicht nur 3 Tage, ja, und der Normalbetrieb oder nur 4 Tage, dann kann ich das nachvollziehen. Und dann auch muss man hier wieder zwischen Branchen unterscheiden oder zwischen Bereichen. In der Verwaltung, ich habe es vorhin gesagt, ein bisschen weniger Zeit in der Kaffeeküche, ein bisschen effizientere Meetings und wups, komme ich mit 4,5 Tagen hin. Das kann ich nicht auf die Produktion übertragen, die heute schon total durcheffizient durchgetaktet ist. Da gibt's nicht die Zeit in der Kaffeeküche, die ich mal eben besser machen kann. Und nur weil ein Mitarbeiter in der 4-Tage-Woche ist, läuft ja die Maschine nicht schneller. Ne? Genau wie kein Zug schneller fährt, nur weil der Lokführer 4 Tage arbeitet. Im Umkehrschluss habe ich bei den Handwerkern die Situation, die haben eh immer einen kurzen Freitag in der Regel. Und 13, 14 Uhr ist da Schluss. Das heißt, ich verzichte auf einen halben Tag, wenn ich den stundenmäßig auf Montag bis Donnerstag umverteile, mir eine Anfahrt zur Baustelle spare, ja, und dann meinen Leuten ein 3-tägiges Wochenende geben kann. Böse Zungen behaupten, damit sie mehr Zeit für Schwarzarbeit haben. Aber das ist ja wahnsinnig attraktiv. Und eigentlich wären die Handwerker ja auch fast schon, muss man sagen, da ist man fast dumm, wenn man es nicht macht, weil das ist gegen der Industrie ein wahnsinniger Wettbewerbsvorteil, die es eben nicht so ohne weiteres hinkriegen. Und das sind so die Sachen, wo ich sage, ne, das kann gut sein, das kann schlecht sein, es ist nicht das Thema, das uns rettet, es ist nicht der Weltuntergang, ich muss es halt differenziert betrachten.
Ja, und es ist vor allen Dingen ja auch, glaube ich, eine ziemlich dämliche Idee zu sagen, wir verordnen das jetzt. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich irgendjemand ernsthaft in Erwägung gezogen hätte zum Thema.
Linken.
Zum Thema Handwerker. Also ich habe damals mal eine Auswertung gelesen, als das so besonders vor 2 Jahren diskutiert wurde, dass die Handwerker die Branche sind oder Handwerk ist die Branche, die am stärksten mit diesem Thema 4-Tage-Woche auch wirbt tatsächlich, aus Gründen genau. Und was ja auch nochmal so ein Missverständnis ist, nur weil es jetzt in einem Unternehmen die 4-Tage-Woche gibt, heißt das ja nicht, dass das Unternehmen per se nur 4 Tage zur Verfügung steht, sondern das ist natürlich das Modell für den einzelnen Mitarbeiter. Also der eine ist dann Montag bis Donnerstag im Unternehmen, der andere Dienstag bis Freitag etc. Ne?
Ja, und im Schichtbetrieb machen wir in der Regel, also wir setzen 4-Tage-Wochen als Teilzeitmodelle um, eben nicht mit vollem Lohnausgleich. Mhm. Aber da haben wir die Lösung zum Beispiel, dass wir den freien Tag durch die Wochen durchrollieren lassen. Also in der ersten Woche Montag frei, zweite Dienstag. Dann und so weiter. Und alle 5 Wochen hat man die Situation, dass ich mit einem freien Freitag aufhöre und mit einem freien Montag anfange. Das heißt, ich habe ein 4-tägiges Wochenende. Und das Modell ist dadurch skalierbar geworden. Weil wenn ich natürlich sage, ich gebe immer nur den Montag oder den Freitag frei, dann ist das, wenn ich Montag und Freitag nach wie vor arbeiten muss, ein nicht beliebig skalierbares Modell. Irgendwann muss ich sagen, jetzt haben wir es 5 erlaubt, mehr geht nicht. Und dieser rollierende freie Tag ist beliebig skalierbar. Theoretisch könnte die ganze Belegschaft in der 4-Tage-Woche arbeiten und ich könnte trotzdem an 5 Tagen die Woche meinen Betrieb aufrechterhalten. Ja. Ja.
Okay, gut, dann kommen wir noch 2 so schönen Knaller. Den einen hast du jetzt schon anmoderiert, dann nehmen wir ihn auch. Ja, die Lifestyle-Teilzeit. Ich habe ja auch meinem Ärger ordentlich Luft gemacht hier mal in unserem digitalen Wohnzimmer, weil ich das so unerträglich fand und was da an Ideen ist. Aber ich nehme mich zurück. Ich höre mir erstmal an, was du zu dem Thema die Lifestyle-Teilzeit und diesem Vorschlag, der, ich glaube, es war die Wirtschaftsflügel. Nein, der nennt sich nicht Wirtschaftsflügel. Wie heißen sie?
Ja, der CDU. Ja, irgendwas, die Mittelstandsunion. Und ich kann es dir jetzt
ich glaube, es heißt, nicht. Oder Wirtschaftsflügel der CDU. Es ist also auch nicht, das muss man auch wieder korrekterweise sagen, nicht die gesamte CDU. Die hatten aus eigenen Reihen ja auch Gegenwind. Aber es gab auf jeden Fall, ja, um es nochmal ganz konkret hier korrekt festzuhalten, die Idee, den gesetzlich verbrämten Anspruch auf Teilzeit in Unternehmen mit mehr als 15 Mitarbeitenden einzukassieren und zu sagen, nein, das wollen wir künftig dann nicht mehr haben, beziehungsweise dann nicht, wenn keine Betreuungsnotwendigkeit gegeben ist. Und das lässt ja ein unglaubliches Spektrum an Interpretationsmöglichkeiten offen, nämlich wer macht hier nur aus Lifestyle Teilzeit, wer muss Teilzeit? Was sind deine Gedanken? Ich bin sehr gespannt, lieber Guido.
Ja. Also ich muss sagen, es ist eine komplett unnötige Diskussion, weil am Ende des Tages selbst das, was jetzt diskutiert wird, wenn man das machen würde, hätte es so gut wie keinen Effekt. Weil ich meine, das muss man zur Ehrlichkeit auch mal sagen, es wird ja keinem Unternehmen verboten, trotzdem Teilzeit zu gewähren.
Natürlich nicht, ja.
So, das heißt, es ist eher ein psychologisches Thema. Ne? Und in Fachkräftemangel, Zeiten wird man wahrscheinlich auch im Zweifel jeder Idee, die da kommt, nachgeben und so weiter. Das Problem, das ich da habe, ist eben wirklich diese Unterteilung in, und wenn ich Kinder und Pflegebetreuung habe, ist es okay, und wenn ich Fortbildung habe, ist es okay, und alles andere ist mal zumindest nicht okay oder gesetzlich kein Anspruch. Der erste Punkt ist ja schon mal, dass sich dieses Gesetz dann schon nur noch auf maximal 25% der Teilzeitmitarbeitenden auswirkt, weil das sind die nicht aus Gründen von Betreuung und Fortbildung Teilzeit machen. Also das sind quasi das Potenzial 27, für Lifestyle. Ich, oder 27, knapp 7, ne, so, ich mache immer so circa
halt 3 Pi mal Viertel Daumen, so. Genau.
Pi mal Daumen. 3 Viertel sind davon überhaupt nicht betroffen. Jetzt kann man sagen, warum regt ihr euch so auf? Man kann im Umkehrschluss natürlich sagen, warum macht er das Fass auf, wenn das Potenzial sowieso relativ gering ist. Weil jetzt kommt ja nochmal die Differenzierung. Diese 25% oder 27%, die sind ja nicht komplett in, ich habe keinen Bock mehr und deshalb will ich jetzt nur noch die 4, 3 oder sonst was Tage Woche machen, sondern da gibt es ganz, ganz viele Gründe. Also zum Beispiel in den Unternehmen sehr viele Leute jenseits der 60, ne, die haben im guten Tarifvertrag gearbeitet, das Häuschen ist abbezahlt, die Kinder sind aus dem Haus und ausgebildet. Man merkt, dass die Zipperlein immer mehr werden. Man überlegt sich, okay, ich muss irgendwie bis 65 kommen. Und sagt dann, ich würde gern Teilzeit arbeiten. Ich würde jetzt einfach gerne, was weiß ich, auf eine 4-Tage-Woche gehen. Ich akzeptiere auch den Lohnabschlag. Ne? Könnte man zum Beispiel auch intelligenter lösen durch Lebensarbeitszeitmodelle, das mal so nebenbei. Aber ich akzeptiere diesen Lohnabschlag. Hauptsache, ich entlaste mich, weil ich eben, was weiß ich, mit 60 diese 40 Stunden Schwerarbeit irgendwie einfach auch nicht mehr durchhalte. Ja? Und das sind nicht wenige, ne? Und die fallen genau aus diesem Raster raus. Dann tatsächlich, ich sehr persönlich kenne eine junge Dame, die auf eine 4-Tage-Woche gegangen ist, um ein Ehrenamt tatsächlich ausüben zu können, um Zeit für ein Ehrenamt zu haben. Ein ganz großer Teil der Teilzeitkräfte sind Studierende.
Du willst doch die Diskussion auch als Unternehmer nicht führen. Du willst doch als Vorgesetzter nicht dich mit deinen Mitarbeitenden, von denen ich jetzt erstmal ausgehe, dass du sie schätzt und wertschätzt und mit denen die Diskussion führen. Ist dein Antrag auf Teilzeit jetzt überhaupt ein Lifestyle-Feature oder ist das jetzt irgendwie notwendig? Das sind doch, also ich
kann mir nicht... Es fängt ja schon darüber zu urteilen,
ja, genau.
Ob jetzt das berechtigt ist, was derjenige will. Ja, und ich meine, man kennt ja gar nicht die Detaillebenssituation. Vielleicht habe ich auch eine Diagnose bekommen, die ich nicht mit irgendjemandem teilen möchte, die aber dazu führt, dass ich ein bisschen kürzer treten muss. Muss ich das offenlegen in dem Fall? Ja, und auch beim Thema Teilzeit ist ja auch, wir haben zu viel Teilzeit. Und gerade in der jungen Generation, der hohe Teilzeit in der jungen Generation lässt sich zu 80% dadurch erklären, dass wir einen enormen Anstieg an Studierenden haben. Wir haben eine Verdreifachung oder Vervierfachung der Anzahl der Studierenden gegenüber von vor 20, 25 Jahren, die sich jetzt sehr, sehr oft im Studium was zuverdienen.
Genau.
Oder teilweise sogar arbeiten müssen, weil sie von den Eltern nicht unterstützt werden und tatsächlich ihren Lebensunterhalt mit Teilzeit bestreiten, um überhaupt studieren zu können und so weiter und so fort. Und das ist eben genau dieses Schablonenhafte, dieses Vorschlag und quasi diese Unterstellung, dass diese 25% Lifestyle-Teilzeit machen, ja. Und jetzt lass es wirklich 5% von, ne, also quasi 20% nochmal begründet und 5% absolut unbegründet. Aber mal ganz ehrlich, wenn diese 5% sagen, ich arbeite nur noch 80%, ich akzeptiere, dass ich aber auch nur 80% meines Lohns kriege, dann ist das doch in Ordnung.
Ich wollte gerade sagen, wo ist der Schmerz? Du bist doch jetzt wirklich auf dem Dialog mit den Unternehmen. Du bist doch mittendrin im Maschinenraum der deutschen Arbeitswelt. Kriegst du das als Problem zurückgespiegelt? Also gibt es viele Unternehmen, die sagen, oh, dieses schreckliche Teilzeitgesetz, dieser Anspruch, das ist unser Killer. Das ist der Treiber für Fachkräftemangel, für alles. Erlebst du überhaupt diese Not? Ich verstehe gar nicht, wo das herkommt. Nein.
Also das, was tatsächlich den Unternehmen teilweise wehtut, und das kann ich auch verstehen, ist quasi die Teilzeit, die quasi durch den Betreuungsanspruch entsteht. Weil ich kann halt erst nach 8 und muss vor 12 wieder gehen. Und zum Beispiel gerade im Schichtbetrieb, was mache ich denn zwischen 6 und 8, wenn jemand nicht da ist? Da ist das faktisch nicht umsetzbar.
Aber who's to blame? Und
genau, also, aber der Punkt ist, das ist ja eine Realität, die auch mit dieser Gesetzesänderung nach wie vor da wäre. Und im Gegenteil, wir beraten ja sogar aktiv Teilzeitmodelle, aber in einer flexibilisierten Form. Wir sagen immer, zum Beispiel, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich möchte eine 4-Tage-Woche haben, die haben ja keinen Anspruch drauf, wie die 4-Tage-Woche ausgestaltet ist, sondern nur einen Anspruch auf Teilzeit. So, und wenn ich jetzt wirklich jemanden habe, der Lifestyle-Teilzeit hat, keinen anderen Grund. Das Beste, was mir passieren kann, ist, dass ich sage, weißt du was, lieber Junge oder liebes Mädel, wir machen die 4-Tage-Woche, aber wenn viel zu tun ist, möchte ich dich 5 Tage hier haben und wenn wenig, kannst du die Zeiten abbauen. Mhm. Im Schnitt arbeitest du deine 4 Tage, du hilfst mir und du kriegst mehr Freizeit. Ja, und dann habe ich plötzlich eine Win-Win-Situation. Und ich wollte noch eine Sache sagen, weil mich die wirklich massiv geärgert hat. Es wird ja auch argumentiert mit, dass durch den Teilzeitanspruch quasi die Sozialkassen, also dass man zu wenig einzahlt und dass Altersarmut droht. Ja, und jetzt sind wir nämlich beim Rollenmodell, weil diese Altersarmut, da ist plötzlich der Mann von betroffen, wenn er nur Teilzeit macht und dann ist das ein Riesenproblem. Aber wir akzeptieren seit 50 Jahren, dass Vollzeithausfrauen 0,0 in die Rentensysteme einzahlen, im Falle einer Trennung komplett in die Altersarmut gehen. Ja, ganz viele alleinerziehende Frauen nach einer Scheidung rennen fast todsicher in die Altersarmut rein. Oder sie müssen sich von einem Partner, dürfen sich nicht trennen, um zu hoffen, von dem irgendwann die Rentenansprüche zu erben, so ungefähr. Und das sind Sachen, wo ich sage, da wird sowas von mit zweierlei Maß gemessen, dass man auf der einen Seite das total akzeptiert, dass quasi Und das ist ja nach wie vor, wenn du mal, sage ich mal, die schwarz-blaue Blase dir anguckst, dann wäre das ja immer noch total cool, wenn die Frauen 100% zu Hause bleiben.
Ja, es wird ja auch, es wird ja subventioniert durch Ehegattensplitting. Also das muss man sagen. Es wird ja gar kein Anreiz geschaffen, voll zu arbeiten. Auf der einen, und das, da zeigt sich ja die gesamte Bigotterie an diesem Vorschlag.
Genau, ne? Und das wollte ich auch nur mal gesagt haben, weil das ist Wahnsinn.
Genau, da pochert unser Herz genau gleich. Und ich habe ja da auch ein bisschen gelästert da in meinem Post, dass ich gesagt habe, ich glaube, es geht ja eigentlich darum, die Teilzeit rauszukriegen, weil die versauen uns ja auch unsere durchschnittliche Stundenzahl, mit der wir da ja so ganz schlecht auch in dieser berühmten OECD-Liste dastanden, was ja auch irgendwie offensichtlich ganz schwer zu erklären ist, warum das eine totale Bullshit-Aussage ist. Wir haben ja irgendwie dann diese 1346 Stunden im Vergleich zu, was weiß ich, die fleißigen Serben oder Griechen. Ja. Und vielleicht machst du es auch nochmal aus, diesen Mist da oder diesen Mythos mal kassieren, warum
das,
diese
Zahl.
Das war
Zahl tatsächlich einer meiner erfolgreichsten LinkedIn-Posts mit Herbert, Gudrun, Simon und Emma.
Ja.
Was meine ich damit? Wir haben halt auf der einen Seite das ältere Paar mit dem, ich glaube, Heinz und Gudrun war es. Mhm. Er 40 Stunden Vollzeit, sie 100% Hausfrau. Da sie als Hausfrau nicht erwerbstätig ist, geht sie 0,0 in diese Statistik ein und der Heinz geht mit 40 Stunden in diese Statistik ein. Also das ist quasi, für die Statistik ist das Idealmodell. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt eben die Emma und den Simon, die sich entschieden haben, die Care-Arbeit zu teilen. Beide arbeiten 60%. Da sind wir jetzt eben in der Situation, dass beide in die Statistik eingehen, beide nur mit 60% eingehen und quasi diese Statistik beschmutzen. Im Endeffekt aber tatsächlich dem Arbeitsmarkt 120% Vollzeitkraft zur Verfügung stellen versus 100% beim Heinz. Und daran sieht man eben auch, wie Statistik oder wie diese Trivialaussagen mit 34,4 Stunden arbeiten wir so wenig. Ne? Und ja, wir haben netto, wenn man auch ganz ehrlich ist, netto auch in Bezug auf Vollzeit bleibt bei uns weniger übrig als in vielen anderen Ländern. Da muss man nochmal das Thema Produktivität aufmachen und so weiter. Aber zum Beispiel, dass gerade die Serben und Griechen höhere Stunden haben, liegt halt auch sehr stark, dass da die tradierten Rollenmodelle noch viel mehr vorhanden sind. Ne? Und das sind halt, und deshalb werden da in der Regel Äpfel mit Birnen verglichen.
Ja. Absolut, ja. Nee, also das sind wir absolut auf demselben Blatt. Das habe ich ja auch in ähnlichem Duktus auch nochmal versucht auszuräumen. Also ich finde es Wahnsinn. So, und dann letzten, und dann drehen wir uns aber auch mal rum und sagen, was wir besser machen können. Ein bisschen was hast du ja schon gesagt. Und das ist natürlich das hier die Blaumacher, die Krankmacher, die kranke Nation. Was hat's damit auf sich? Sind wir kränker als andere oder machen wir nur einfach besser und effektiver blau?
Das ist tatsächlich eine ganz schwierige Frage, weil auch die OECD-Statistiken, die ich auch in meinem Buch aufgeführt habe, die sind unglaublich schwer international zu vergleichen, weil in jedem Land mit einer anderen Erfassungsmethodik mit auch teilweise die Kennzahl anders ermittelt wird. Also was nehme ich da rein, was nehme ich nicht mit rein? Und zum Beispiel ein schönes Beispiel war auch das Fall Dänemark, die eine niedrigere Krankenquote haben als wir. Wo aber das zum Beispiel so ist, wenn der Arbeitgeber eine offizielle Krankschreibung vom Arzt haben will, muss ja das, glaube ich, umgerechnet sind, dass 67 Euro war das, bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, zahlen. Und das sparen sich viele. Damit haben sie keine offizielle Krankmeldung und es geht auch nicht in die Statistik ein. Ne? Das sind so einfach mal so kleine Beispiele, nebenbei, wenn man das zeigen kann. Ne? Und ja, zum Beispiel die Schweiz ist mit uns sehr stark vergleichbar mit wie hoch ist der Industrieanteil, wie viel Dienstleistungssektor haben wir, weil das ist ja auch ein Punkt. Ne? Luxemburg wird immer als Beispiel genannt, ja, die haben aber nur einen Bankensektor. Wenn ich bei uns nur die Krankenquote aus dem Bankensektor ranziehe, ist die ähnlich wie in Luxemburg. Mhm. Ja. Und insofern, die Schweiz ist tatsächlich ein Stück weit mit uns vergleichbar in allem und die haben tatsächlich fast die Hälfte der Krankenquote nur. Ja, auf der anderen Seite muss man da auch sagen, Niedriglohnsektor, bei uns 20%, in der Schweiz 14%, deutlich mehr netto vom Brutto. Also auch vielleicht dieser Anreiz zu sagen, ich arbeite eine Stunde mehr oder ne, ist dann vielleicht da auch größer. Und die Frage ist auch insgesamt, wie das Umfeld ist. Insofern Vergleichbarkeit ganz schwierig. Und ja, man muss sagen, unsere Krankenquote ist nicht niedrig. Das gehört zur Wahrheit dazu.
Unbenommen.
Und sie ist auch höher als in anderen Ländern, mal unabhängig jetzt, ob vergleichbar, nicht vergleichbar. Aber nur mal als Beispiel, bei uns war sie, glaube ich, jetzt 2024 6,8. In Norwegen war sie über 10, in Finnland war sie über 9. Ich habe noch nie gehört, dass die Finnen und Norweger wahnsinnig faul sind, ja. Aber haben ähnlich wie wir eine EAU mittlerweile, also eine elektronische Meldestatistik, was automatisch dazu führt, dass gewisse Dinge hochgehen. So. Aber der Punkt ist, was ich in der Beratungspraxis sehe, ist schon, ich habe in einer Branche vergleichbare Unternehmen, die ähnliche Dinge produzieren. Und die einen haben sich so aufgestellt, dass sie eine Krankenquote von 5% haben, was im Produktionssektor super ist, ja. Und die anderen haben 12-15%.
So. Was ist der Unterschied, Guido?
Der Unterschied ist, die einen haben vielleicht einen Schichtplan mit 36 Stunden, der deutlich entlastender ist, der Freiräume lässt, dass ich vielleicht auch nicht den Tag frei nehmen muss, um irgendwas Privates zu erledigen, weil ich es im Rahmen meiner normalen Schichtplanung erledigen kann, dass die Entbelastung deutlich geringer ist in so einem Schichtplan, dass ich Flexibilität gewähre, dass wertschätzend mit den Leuten umgegangen wird und so weiter. Und dann habe ich eben auf der anderen Seite den Betrieb, wo das Gefühl hast, es ist alles auf Maximierung der Arbeitszeit. Ihr müsst da sein, nein, und wenn ihr Wünsche habt, dann werden wir die nicht sofort und so weiter und so fort, ja. Und jetzt muss ja, und das ist genau deine Frage, ist insofern richtig, was machen die anders? Weil man könnte ja auch sagen, boah, die einen haben unglaublich Pech gehabt, die haben immer nur die rekrutiert, die blau machen. Und die anderen haben irgendwie Glücksgriffe gemacht und haben immer die Sahnestücke eingestellt. Ja, aber tatsächlich, was auch zur Wahrheit gehört ist, wir haben, wenn du Umfragen glauben kannst, sind 13-15% bereit zum Arbeitszeitbetrug, die auch gerne in der Bettkantenentscheidung lieber mal zu Hause bleiben, die in Umfragen angeben, natürlich bin ich schon mal zu Hause geblieben, ohne dass es notwendig gewesen wäre. Und ja, diese Leute gibt es. Und das, auch das kann man nicht negieren. Die Frage ist nur, wie groß ist der Anteil und wie gehe ich damit um?
Genau. Ich würde vielleicht auch nochmal sagen, das sind vielleicht nicht, es gibt nicht die Leute, die das per se machen, aber es gibt diese Fälle, ja. Also ich sag mal, der, nennen wir ihn gar nicht beim Namen, irgendwie der Mensch, der jetzt einmal, wie du so schön sagst, auf der Bettkante sagt, heute gehe ich nicht, ist ja nicht, dass der grundsätzlich, und vielleicht gibt's sogar das, aber ich würde sagen, wir sehen einfach das Phänomen des Blaumachens, wäre jetzt auch töricht, so zu tun, als gäbe es das nicht. Das genau. Gibt
und
es.
Das gab es aber früher genauso. Ne? So. Das hat sich nicht geändert. Also ich weiß noch, meine Mutter hat mir mal erzählt, die hatte eine Schulfreundin, die war dann irgendwann in der Beamtenstelle. Da haben sich die Damen, die da gearbeitet haben, irgendwann abgestimmt, wer zu Hause bleiben kann zum Fenster putzen, damit es nicht auffällt, wenn drei gleichzeitig wegbleiben. Ja? Also die Fälle gab es schon immer, ja.
Dafür braucht wir nicht.
Ne, und wir haben zum Beispiel in einer Firma auch die Situation gehabt, der Schichtplan war in Ordnung. Die sind gut mit ihren Leuten umgegangen und die hatten eine hohe Krankenquote. Dann haben wir analysiert und gesagt, die höchste Krankenquote war im Sommer. Dann haben wir weiter angeguckt und dann stellte sich nach und nach raus, also dass quasi die einen hohen Anteil an Mitarbeitenden hatten aus anderen Ländern, die quasi Heimaturlaub machen wollen. So, und die dann quasi 2 Wochen Urlaub genommen haben und davor und danach eine Woche drangehängt haben. Und dann gab es einen Betriebsrat, der auch in ausländischer Hand war, die das verteidigt haben. Das Unternehmen hat es geduldet und dann waren es halt am Anfang 5 und irgendwann waren es 25 Leute, die das gemacht haben. Ja, und da zum Beispiel haben wir umgestellt und haben gesagt, wir schaffen die Möglichkeit, dass eine gewisse Anzahl Leute offiziell Heimaturlaub machen darf, dass die auch im Jahr Stunden aufhäufen können, dass sie das nicht nur mit Urlaub beantworten. Aber wer dann noch verlängert, muss extreme Konsequenzen nach sich ziehen. Und wups, die Krankenquote ist deutlich nach unten gegangen. Das heißt, die Frage ist auch, lasse ich mir gewisse Dinge gefallen? Ja,
Und dafür brauche ich ja keine neuen Gesetze, oder?
Es ist ansteckend. Nein, da brauche ich überhaupt keine neuen. Wir haben in der Tat schon manchmal eine schwierige Rechtsprechung, die halt selbst offensichtlichste Fälle von Missbrauch kriegen trotzdem die Mitarbeitenden recht. Das gehört zur Wahrheit auch dazu. Ja, aber wir haben in den letzten Jahren ein paar Präzedenzurteile bei Landesarbeitsgerichten gehabt, die quasi diese Unantastbarkeit einer Krankschreibung bei offensichtlichen Fällen so ein bisschen erschüttert haben. Ja, also da tut sich auch ein bisschen was. Aber meine Aussage ist, Krankheit ist ansteckend. Wenn ich offensichtlichen Missbrauch dulde und nicht dagegen vorgehe, dann sagen sich halt irgendwann auch die Leute, die es nicht machen würden, also wenn die durchkommen, warum soll's ich eigentlich?
Mindestens mal demotiviert das. Es ist demotiviert. Genau. Also selbst wenn es sich zum Nachahmen animiert, demotiviert ist, weil man sagt, es macht keinen Unterschied, ob ich mich hier voll reinhänge oder nicht. Und das ist doch im Kern ein Führungsthema, oder? Und nicht ein Thema von Gesetzgebung, oder?
Nee, das ist ein totales Führungsthema. Und zum Beispiel, wir machen in jedem unserer Projekte auch Interviews mit Mitarbeitenden, um mal zu schauen, wie ist die Stimmung. Und auch wir machen bewusst nicht Umfragen, sondern Interviews, um wirklich mal nachfragen zu können. Ja. Und bei diesem besagten Kunden, den ich gerade geschildert habe, da war es auch so, dass von irgendwie 20 Leuten, die wir interviewt haben, 5 Leute gesagt haben, das ist hier Praxis und wir finden das nicht gut, dass das geduldet wird. Weil wir sind die, die zu Hause bleiben und das auffangen müssen. Und da haben wir eigentlich keinen Bock drauf. Und wir würden uns erwarten, dass die Führung hier mal durchgreift. Also es geht ja tatsächlich in so einer Stelle auch gar nicht darum, ob der Arbeitgeber betrogen wird. Das ist ja auch gegenüber den Kolleginnen und Kollegen nicht in Ordnung.
Nee, das ist nicht solidarisch, ja.
Und was wir halt in Deutschland und jetzt auch mit dieser Teilzeit- und sonst was Debatte dazu neigen, ist, ein paar Leute nutzen ein System aus und wir beschäftigen uns nicht mit den paar Leuten, sondern wir schränken die Allgemeinheit, die es gut macht, insgesamt ein. Und das ist eine völlig falsche und auch demotivierende Logik.
Wir sagen wegen ein paar Chaoten, die einen Abi-Streich gemacht haben, den gesamten Abi-Ball ab. Und das ist
genau
dämlich.
Genau so ist es. Ja. Das ist tatsächlich bei meiner großen Tochter passiert.
Ehrlich?
Das Jahr vorher ist der Abi-Streich wirklich aus dem Ruder gelaufen, muss man auch so sagen. Aber dann wurde er im nächsten Jahr komplett verboten. Es ist tatsächlich nicht nur ein fiktives Beispiel.
Es ist aus dem Leben gegriffen. Bist du eigentlich dafür? Ich kommt quasi von Menschen aus meinem direkten Umfeld, die auch unternehmerisch tätig sind. Derjenige wird schon wissen, wer gemeint ist. Bist du eigentlich dafür, dass wir in Deutschland auch nochmal über die Lohnverzahlung ab dem ersten Krankheitstag nachdenken? Ob man das zur Disposition stellen sollte? Das kommt ja auch immer wieder hoch.
Die Frage ist, welchen Effekt erwarte ich mir davon? Also der eine Effekt zu sagen, ja, die Unternehmen sparen sich Kosten, weil sie halt an diesen Tagen nichts zahlen müssen. Der Effekt wird da sein. Punkt. Ja, also das ist, die Unternehmen sparen Geld. Wenn ich mit der Maßnahme aber glaube, die Krankenquote zu reduzieren, dann glaube ich, ist man auf dem Holzweg. Also es gibt genug, wir haben, also in diesen OECD-Statistiken ist es sowieso, da gibt es zum Beispiel Schweden hat ja keine Lohnfortzahlung ab dem ersten Tag. Die haben eine Krankenquote, die ist genauso wie wir. Ja, die haben aber Teilzeitkrank, ist dann zum Beispiel auch ein sehr spannendes Modell. Und im Buch, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, habe ich eine Studie, die mich selber auch vollkommen von Socken gehauen hat, weil ich es auch anders erwartet hätte. Und zwar hat man in einem Handelsunternehmen Filialen in mehrere Gruppen geteilt. Also, und hat eine Gruppe gesagt, diese Filialen erhalten eine gewisse Anzahl Punkte, wenn sie einen ganzen Monat, also ein Mitarbeiter in dieser Filiale erhält Punkte, wenn er einen ganzen Monat nicht krank ist. So. Und die andere Kontrollgruppe im selben Unternehmen hat nichts bekommen. Und dann hat man das und am Ende wurden die Punkte zusammengezählt und dann waren die Geld wert. Und dann, was weiß ich, wenn ich jetzt 12 Monate nicht krank war, dann habe ich da, was weiß ich, 150, 200 Euro oder was auch mal rausgekriegt. Ich weiß es nicht genau. Im Endeffekt war es dann so, dass die Gruppe, die die Punkte gesammelt hat und Geld bekommen hat, eine deutlich höhere Krankenquote hatte als die, die das nicht hatten. Und dann hat man mit den Mitarbeitenden gesprochen, gesagt, warum, wieso? Und dann war die Begründung zu sagen, naja, ich habe ja auf Geld verzichtet dafür, dass ich zu Hause geblieben bin. Also man hat quasi diese 140 Euro, die man dann nicht in Anspruch genommen hat, quasi als Rechtfertigung genommen zu sagen, ich habe ja auf Geld verzichtet. Also es ist mein Recht, auf dieses Geld zu verzichten, zu Hause zu bleiben. Ich habe es mir erkauft. Ja, und man kann gar nicht so schräg denken, was dann da passiert. Und die Leute, die diese Studie gemacht haben, die haben gesagt, sie erwarten einen ähnlichen Effekt bei dem Karenztag. Wenn ich ihn schon nicht gezahlt bekomme, dann mache ich es so richtig, so ungefähr. Und es hat natürlich noch eine zweite Komponente, die ich nicht so gut finde. Das ist die soziale Komponente, weil mit diesem Karenztag kommt es halt irgendwann auch, wenn ich dann schon die Bettkantenentscheidung habe, dann ist ja vielleicht auch noch die Frage, kann ich es mir leisten? Und dann sind natürlich die Leute mit dem hohen Einkommen, sagen vielleicht eher mal, ach, was soll's. Während eben andere dann sagen, im Zweifel muss ich mich noch krank zur Arbeit schleppen, weil ich es mir eigentlich gar nicht leisten kann,
dass ich kann, dann fange ich an zu traden, zu gamblen. Ja. Und es ist klar, ich incentiviere das natürlich. Das ist ja auch, also mit allem dazu, es gibt ja auch bei den privaten Krankenkassen, gibt es ja auch dieses mit dem Eigenbehalt. Und da gibt es ja auch Menschen, die gehen dann nicht mehr zur Vorsorge, weil sie sagen, ah nee, ich möchte das ja nicht anfangen. So, dann habe ich quasi, kriege ich so viel zurückgezahlt etc. pp. Und hat dann ganz ungünstige Effekte. Zum Ende unseres Gesprächs, lieber Guido, du hast dankenswerterweise schon ganz, ganz viel konkrete, sehr konkrete Ideen auch hier entwickelt und auch preisgegeben, was wir tun können. Ich glaube, die gehen alle sehr stark in das Thema, wie ich es genannt habe, atmende Systeme bauen, flexible Strukturen, wunderbares Good Work Prinzip. Und ich bring noch mal so ein Thema, was natürlich auch in diese Arbeitskulturdiskussion führt, weil du hast es mal so angetickt, die Lebensphasen. Vielleicht magst du da noch ein bisschen was sagen, inwieweit wir das ein Stück weit stärker in den Mittelpunkt auch der Betrachtung rücken können. Also was du da vielleicht noch eine konkrete Idee hast, weil das finde ich auch noch mal sehr spannend.
Also tatsächlich ist das, also das Basiskonzept, mit dem wir mittlerweile beraten, ich habe es vorhin gesagt, dass wir die Leute nicht zwingen in die Flexibilität. Konkret sieht das so aus, dass wir sagen, solange ein Modell, das aktuell bei den Unternehmen da ist, weil ich sage es mal so, jeder, der mit Arbeitszeit schon mal zu tun hatte, der wird bestätigen, das verhassteste Schichtmodell wird zum Heiligen Gral, wenn es geändert werden soll. Ja? Weil eben genau, ich habe die Kinderbetreuung darauf abgestimmt und so weiter. Und dann gibt es ja tatsächlich auch die Haushalte, da hat der Mann und die Frau die Gegenschicht. Also ne, wenn der eine Frühschicht hat, der andere die Spätschicht und die geben sich die Klinke in die Hand bei der Kinderbetreuung. So, und jetzt flexibilisierst du was und dann
jetzt
wird das
kommst
alles
kommst du da mit deinem flexiblen Krempel.
Ganz schwierig. Ja. Ne? Und das ist deshalb, sagen wir auch, solange das bestehende System nicht komplett schräg ist, dann sagen wir, wir nennen das, das ist das Basismodell. Das heißt, jeder ist automatisch erstmal dem Basismodell zugeordnet und jeder, der sich nicht verändern will, muss sich nicht verändern. Wir machen gleichzeitig Datenanalysen und analysieren auch, wie flexibel muss das System eigentlich sein. Also um wie viel Prozent plus minus muss ich von Tag zu Tag, von Woche zu Woche eigentlich schwanken können. Und wie weit, wie forecastfähig ist zum Beispiel auch ein Bedarf. Und daraus leiten wir ab, wie kurzfristig muss ein Unternehmen die Kapazität um wie viel Prozent mit welcher Ankündigungsfrist irgendwie anpassen können. Und daraus leiten wir ab und dann machen wir sogenannte Flexibilitätsmodelle. Also ein Flexibilitätsmodell beinhaltet die Definition, welche Art von Flexibilität möchte ich mit welcher Ankündigungsfrist, vielleicht auch wie oft von dir haben. Aber dafür, dass du die leistest, kriegst du auch was dafür. Das ist entweder monetär eine Prämie. Das kann aber auch sein, dass wir zum Beispiel in so einem Fall sagen, weil wir, da lassen wir wieder Luft aus dem System raus, du kriegst eine statt 40 Stunden eine 38-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Dafür dürfen wir dich in dem Modell beschriebenen Rahmen flexibel planen. Nur mal, das sind einfach nur mal Beispiele. Ja, das kann man unendlich differenziert ausgestalten. So, und für dieses Modell könnt ihr euch freiwillig bewerben. Ihr müsst nicht. So, und das heißt, die Frage ist, habe ich es dann attraktiv gemacht? Ist diese Flexibilität so angereizt worden, dass die Leute das freiwillig tun? Und dann habe ich mehrere Effekte. Erstens, weil in den bisherigen Systemen ist die Flexibilität freiwillig. Das heißt, irgendeine arme Sau telefoniert 50 Leute ab in der Hoffnung, dass 10 ans Telefon gehen, damit 3 am Samstag kommen. So, und irgendwann kommt der Punkt, wo der sagt, ich bin noch nicht blöd, ich rufe nur noch die 3 an. Und irgendwann sagen die 3, warum immer wir, da haben wir keinen Bock mehr.
Genau.
Und dann ist das System tot. So, und deshalb sagen wir, jemand, der Flexibilität leistet, stiftet konkreten Nutzen für das Unternehmen und soll auch an diesen Nutzen beteiligt werden. Das ist die Grundidee. Und was jetzt passiert ist, dass wir die Freiwilligkeit vom Einzelfall, kannst du am Samstag kommen, auf die Modellwahl verlagern.
Auf das Grundsätzliche.
Gleichzeitig Smart. Weiß der Arbeitgeber genau, was sind denn die Leute, die mir da helfen. Die helfen, haben auch was davon. Und es ist für den Arbeitgeber eine abrufbare, verlässliche Flexibilität und nicht jedes Woche dieses Wabonspiel, kriege ich es hin.
Ja, das ist smart. Und sorgt das denn für Nachahmung? Also hat das so einen positiv viralen Charakter, dass man sagen kann, das setzt sich dann im Bewusstsein der Menschen fest, dann sagen die, also es ist ja wirklich von meinem, auch zu meinem Vorteil messbar, wenn ich mich hier entsprechend geschmeidiger, flexibler präsentiere.
Da gibt es dann die ersten Forerunner, die das quasi machen und dann sagen die, ja, das ist eigentlich, passt ganz gut, und dann trauen sich die anderen auch. Also wir erzeugen in der Regel einen Sog, ne, auch durch die Freiwilligkeit. Da fangen erstmal ein paar an und probieren das. Dann kann man sagen, macht das der Aufwand Sinn, wenn das nur 5 Leute machen? Der Punkt ist, 5 Leute, die flexibel sind, ist schon besser als gar keiner.
Das stimmt.
Ja. Und je mehr ich in das System reinziehe, umso besser. Und gleichzeitig, jetzt komme ich eben auf diese Gewinnsituationen, eben einerseits das Unternehmen kriegt abrufbare Flexibilität. Die diese Flexibilität leisten, haben was davon. Die sie nicht leisten, stehen aber auch nicht mehr am Pranger, dass sie es nicht machen. Sondern es ist okay, wenn sie es nicht tun. Und damit, und jetzt sind wir auf deine ursprüngliche Frage Lebensphasenorientierung. Jetzt kann ich eben je nach Lebensphase entscheiden, bin ich gerade in einer Lebensphase, wo ich diese Flexibilität liefern kann und deshalb das mitnehmen, oder bin ich gerade in einer Phase, da möchte ich lieber einen verlässlichen, verbindlichen Plan haben und ich werde gar nicht unter Druck gesetzt, es anders machen zu müssen. Das heißt ja nicht, dass ich im Einzelfall es nicht trotzdem nochmal tue, ja. So, und wenn ich das jetzt kombiniere noch mit einem Lebensarbeitszeitmodell, wo ich zum Beispiel sage, ich kriege jetzt eine Flexibilitätsprämie, die spare ich auch noch an und so weiter. Und dann komme ich irgendwann in die Vorruhestandssituation. Jetzt kommt ja genau der Punkt, wie halte ich die Leute bis 65, perspektivisch 67 vielleicht auch überhaupt arbeitsfähig. Ja, und dann kann ich sagen, ja, unsere Empfehlung ist, so ein Lebensarbeitszeitkonto aufzubauen und dann in einen gleitenden Vorruhestand zu gehen. Also nicht diese Altersteilzeit mit 50% Voll- und Vollstellung.
Sondern gleitend.
Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wir sind ja beide in einem Alter, wo wir vielleicht auch langsam mal drüber nachdenken, wie sieht es irgendwann aus. Ich kann mir es im Leben nicht vorstellen, von heute auf morgen von 100 auf 0 runterzugehen. Das ist ja diese Papa-Ante-Portas-Situation, ja. Sondern ich glaube, wenn ich sage, was weiß ich, jetzt bin ich 60, gehe in eine 4-Tage-Woche. Mit 62 gehe ich in die 3-Tage-Woche. Ja, ich entlaste mich, ich werde weniger krank, ich schaffe es bis zur Rente. Gleichzeitig hat das Unternehmen den Vorteil, dass eine erfahrene Kraft weiterhin im Unternehmen ist, vielleicht junge Leute die Nachfolger anlernen kann. Und so weiter und so fort. Und wenn ich jetzt noch diese Sache mit einem Flexibilitätsmodell kombiniere, sprich, die 3- oder 4-Tage-Woche ist nicht fix, sondern in der Urlaubszeit, bitte, bitte, kommst du 5 Tage, dafür können wir unsere Leute mit Kindern in Urlaub schicken. Oder wir haben 2-mal im Jahr einen Peak, saisonal. Bitte da Vollzeit arbeiten, in der Nebensaison bist du halt dann nur 2 Tage die Woche da. Ja, und dann schaffe ich es auf einmal unternehmerische Flexibilität, die ich brauche, also ich sag mal, Leute, die so arbeiten, ich sag mal, das ist der feuchte Traum eines jeden Personaleinsatzplaners, ja, solche Leute zur Verfügung zu haben, die gibt der Arbeitsmarkt normalerweise nicht her. Hier ziehe ich mir eine Gruppe ran, die das automatisch liefert und ich habe Gewinne in jede Richtung. Ja?
Absolut.
Und so kann man eben wirklich Arbeitszeit wirklich modern, innovativ, lebensphasenorientiert, nicht krankmachend und so weiter gestalten.
Wunderbar, das war eine sehr schöne Zusammenfassung. Also wir haben gelernt, schaut genau hin auf die Statistik. Seid ihr euch sicher, was ihr zitiert, dass ihr es auch verstanden habt? Also nicht unbedingt, wie heißt es immer, selbst gefälscht, aber selbst verstanden. Das wäre ja schon mal ein Anfang. Ja, dann haben wir das Thema, versteht ihr das Thema Flexibilität, Autonomie, Flexibilität auch bedarfsorientiert, das auseinanderzuhalten. Dann hatten wir das Thema auch, atmende Systeme zu bauen, die sich anpassen an die Situation, dass wir Lebensphasen berücksichtigen, dass wir diesen Produktivitätsfantasien nicht unterliegen. Also das sind jetzt nur mal so die ersten Anstriche, die ich aus dem Gespräch mitgenommen habe. Und ich würde sagen, wir kommen zu unserer Frage, lieber Guido, unsere Eingangsfrage. Sind wir Deutschen faul?
Nein. Also Nein. Wir sind nicht fauler als vor 10, 15 Jahren. Ich glaube tatsächlich sogar im Gegenteil, dass zumindest die weibliche Teil unserer Bevölkerung sogar noch fleißiger ist, weil sie nämlich neben der Care-Arbeit, und wir haben nach wie vor eine klare Rollenverteilung an vielen Stellen, zusätzlich Teilzeit arbeiten und dem Arbeitsmarkt Stunden schenken.
Ja.
Ja, und das teilweise unter widrigsten Kinderbetreuungssituationen. Ich sag mal, erstens zu wenig, zweitens, wenn ich einen habe, ist das ja auch keine Garantie. Wie oft wird das abgesagt? Wie oft ist die zu? Wie oft ist das Kind trotzdem zu Hause, weil es angesteckt hat? Also das sind Zusatzbelastungen. Und ich glaube, deshalb ist auch diese Emotionalität in dieser Debatte so hoch, weil viele wirklich, also die Konzepte, die da von Merz und Co. propagiert werden, ist ja quasi die, die arbeiten, noch mehr zu belasten? Und ich habe bis jetzt wenig Konzepte gehört. Und wie kann ich denn die, die nicht arbeiten oder weniger arbeiten, Rahmenbedingungen schaffen, dass die gerne mehr arbeiten und das auch organisiert bekommen? Ne? Das Thema Kinderbetreuung, das Kinder, wie machen wir es für Rentner attraktiv, länger zu arbeiten und so weiter. Wie können wir Bürokratiehürden abbauen, dass Fachkräfte, die nach Deutschland kommen, sofort auch wirklich produktiv werden? Und das sind aus meiner Sicht die Themen, die wir da haben.
Ja, ich erlaube mir eine kleine politische Abschlussbemerkung, nämlich ich glaube, es hat noch nie so gut funktioniert, wenn man die Angebetete erstmal durchbeleidigt, um dann zu sagen, willst du mit mir mal essen gehen? Und genauso, glaube ich, ist es hier erstmal so, die potenziellen Wähler durchbeleidigen, um dann zu sagen, wähl mich. Aber das war jetzt eine kleine politische Bemerkung. Wenn mich jemand fragt, Guido, sind die Deutschen faul, dann würde ich ab heute sagen, hört euch einfach die Folge Good Work mit Guido Zwandern. Vielen Dank. Das war eine Folge Essentials zum Thema moderne, kulturell angepasste Arbeitszeitgestaltung. Ich danke dir ganz herzlich für diese gute Stunde.
Sehr gerne, Jule.
Eigentlich wollte ich von Guido Zwandern nur die Frage beantwortet haben, Guido, was ist denn nun? Sind die Deutschen faul? Sind sie nicht faul? Und was wir bekommen haben, war wirklich eine Stunde Nachhilfe oder sagen wir mal ein Seminar für die Ohren zum Thema Arbeitszeitgestaltung. Wie flexibel wir da denken müssen, wie stark wir da noch in unseren Denkbarrieren unterwegs sind. Mich hat vor allen Dingen, und ich hoffe euch auch, gefreut, dass wir mal in die Industrie ein bisschen stärker geschaut haben. Nicht nur, ihr wisst schon, in die elendige Diskussion, ist es denn zu viel, zu wenig Homeoffice, sondern wie sieht es da aus, wo Schichtpläne immer noch die Taktung unserer Arbeitswelt diktieren. Und wie man da vielleicht ganz anders mal drauf schauen sollte, nämlich viel flexibler, viel anpassungsfähiger. Ihr wisst schon, ich denke an flexible Strukturen, das ist ja immerhin auch das zweite Good Work-Prinzip. Von daher eine echte Essentials-Folge. Ich hoffe, euch geht's genau wie mir und ihr habt ganz viel mitgenommen, mitgeschrieben, mitgedacht und auch geknobelt, gerätselt, wie man das denn umsetzen kann und vor allen Dingen eine ganze Menge an Bullshit-Diskussionen hinter euch gelassen. Das wäre unser Wunsch. Und ein zweiter Wunsch, ihr kennt ihn schon. Hinterlasst ein paar Sterne. Schaut auch mal in die Shownotes. Da sind immer spannende Dinge drin zu entdecken. Auch nochmal ein paar Zusammenfassungen. Und wenn ihr schon dabei seid, dann könnt ihr auch ganz schnell 5 Sternchen vergeben, eine Rezension schreiben. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns nächste Woche wieder hören, wenn es heißt, herzlich willkommen bei Good Work.